Also, das ist mein Kollege.
Das ist mein Kollege.
Er ist Pfarrer und ich bin Pastor.
Richtig.
Genau. Aber es ist mir eine grosse Freude und eine Ehre, dass der Jürgen heute Morgen da ist. Und er vor Anfangsjahr hast du in Seeon angefangen.
Dezember ist es.
Im Dezember angefangen.
Und du hast einen Gottesdienst bei uns in der Kirche gehabt, fürs Altersheim. Und ich war noch ganz neu in Seeon und bin auch an den Gottesdienst gegangen, schauen, was machen meine Kollegen da. Und nach dem Gottesdienst habe ich halt dann die zwei abgefangen und gesagt, wenn da nicht noch aufs Kaffee reinkommen, so sind wir ins Gespräch und haben uns kennengelernt. Und ich darf auch sagen, gell, Matthias hat uns schätzen gelernt.
Genau, er hat dort ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt. So. Und dort habe ich am selben Gespräch gedacht, ich möchte gerne, dass du mal da kommst und uns mal ein erzählst aus deinem Leben, weil es ist mega spannend. Und ihr werdet sehen, seine Lebensgeschichte ist mega spannend und es zeugt auch von einem lebendigen Gott. Sein Leben. Und das ist so ein Anliegen, das ich habe heute Morgen. Also seine Geschichte, seine Botschaft, dass wir die heute hören dürfen. Und das andere ist auch, es ist uns auch wichtig, auch da zu dokumentieren, dass wir auch einander wertschätzen und auch uns Zusammenarbeit hier in Seeon wichtig ist. Wir sind ja dran, so ein bisschen am Unser-Vater-Gebet, so das ganze Jahr. Und ich habe das auch versucht, vielleicht so bei jedem Abschnitt von deinem Leben ein bisschen fragen, gibt es einen Teil vom Unser-Vater-Gebet, der vielleicht da eine besondere Rolle gespielt hat? Und mal schauen, wie man uns da findet. Also, wir fangen vorne an in deinem Leben.
Gut.
Du hast mir erzählt, dass du in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen bist, in Deutschland, dass du viel umgezogen bist, weil dein Vater die Fliegerei geschafft hat und ihr seid in den Flughafen angezügelt.
Ja, so ist das eigentlich keine richtige Wurzel. Und mein Vater, der ist durch eine sehr starke, wirklich katholische Frömmigkeit im Elternhaus geprägt worden. Seine Eltern sind so vom bayerischen Landkatholizismus stark geprägt worden und ihm so Flügerei und mehr ein technischer Mensch, ihn hat das abgestoßen. Er ist aus der Kirche ausgetreten und meine Mutter war wohl reformiert gewesen, aber ist vom Elternhaus halt auch die Kriegsjahr und sie ist auch in der Verwandtschaft umgeschupft worden und ist auch so ein bisschen nie nicht daheim gewesen und irgendwie Jesus ist sie nie begegnet und darum, ja, ist das kein Thema bei uns daheim gewesen.
Wenn du davon redest, dass du in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen bist, bedeutet das kein Thema gewesen oder aktiv gegen Gott gewesen?
Also mein Vater hat schon öfter mal so despektierliche Äußerungen gemacht gegenüber dem Papst, wo er gefunden hat, ja, der Kirchenkomiker, wenn man wieder in seiner Amtstracht gesehen hat. Aber sonst ist es wirklich eigentlich kein Thema gewesen.
Und doch bist du dort vor allem mit der katholischen Kirche in Berührung gekommen, glaube ich, über deine Großmutter.
Ja, sie war halt sehr eine fromme Frau gewesen. Ich bin als Kind viel bei ihr in den Ferien gewesen. Und sie ist natürlich jeden Sonntag in der Kirche, jeden Abend Rosenkranz beten und eine riesige Verwandtschaft. Sie war eins von 14 Kindern gewesen und dementsprechend hat es jedes Mal dann auch mindestens eine Beerdigung gegeben. Und mir ist einfach so aus der Kindheit, nein, es ist wirklich verrückt, jedes Mal irgendwie, wenn man sich verabschiedet hat, ja, wir sehen uns dann schon wieder, ja, es gibt dann schon wieder mal eine schöne Leiche, gell? So in dem Stil. Und mir ist einfach das Bild vor Augen geblieben, wie all die Leute in schwarz gekleidet da stehen und beten, und vergib uns unsere Schuld. Und für mich hat einfach Kirche und Glaube etwas Schweres und Dumpfes gehabt, wo mich als Kind und Jugendlicher einfach abgestoßen hat.
Aber gleich selber hast du dort schon so ein bisschen, hier noch unbewusst, aber so ein bisschen Zugang gehabt zum, ich sage jetzt einmal, spirituellen Zugang gehabt zu, hat noch keinen Namen gehabt, aber?
Hat keinen Namen gehabt. Also einerseits bin ich schon eigentlich als Jugendlicher so ein Sinnsucher gsi. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen ein komisches Kind gsi. Also ich habe wie jedes Kind wahrscheinlich eine ganze Reihe von Kinderbüchern geschenkt bekommen. Nach spätestens zwei Seiten hat mich das nicht interessiert. Ich hatte dann also eine rechte Bibliothek von Kinderbüchern gehabt, die nie gelesen worden ist. Und als ich 16 war, habe ich dann das erste Buch in meinem Leben gelesen. Das ist die Politeia von Platon, einem griechischen Philosoph, wo er seine Ideenlehre entfaltet. Und das ist eigentlich auf eine Art auch etwas sehr Spirituelles, vorchristlich, was mich fasziniert hat. Und das andere war das, Ich habe ja auch Musik studiert und habe schon in meiner Jugend auch Musik gemacht. Einerseits Pop und Rock, dann Jazz und dann so mit 16, in dem gleichen Alter, wo der Platon quasi in mein Leben getreten ist, habe ich auch angefangen, mich für klassische und auch für geistliche Musik zu interessieren. Und ich mag mich gut erinnern, ich bin dann so in meinem Zimmer gesessen, Licht gelöscht, Kerzen angezündet und habe dann da irgendwie den Bach gelöst und für mich ist das schön gewesen und ich habe da drin auch irgendwie etwas gesucht, wo wir nicht von dieser Welt ist. Ja. Aber wie du richtig sagst, es hat noch keinen Namen gehabt. Heute im Rückblick sage ich natürlich, im Grunde genommen ist das auch schon Gebet gewesen. Ja. Aber ich habe es einfach nicht gewusst, weil ich habe mir den Zugang verstellt gehabt.
Eben dort beim Platon, dort ist es ja darum gegangen. Ich glaube, das Metaphysische, das hinter dem sichtbar Physischen, das noch eine Wirklichkeit gibt, wo mir ja, wo etwas erahnt wird, aber wo man da wo wir heute Gott nennen oder auch wo Gott dazugehört zu dieser unsichtbaren Welt.
Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, das berühmteste Bild aus der Politeia ist ja das sogenannte Höhlengleichnis, wo die Leute sitzen in einer Höhle und durch das Tageslicht wird auf die Höhlenwand quasi die Silhouette der Menschen geworfen. Und der Platon sagt dann, was wir in dieser Welt sehen, das ist eigentlich die Silhouette. Und das Licht, das Leben im wirklichen Licht, draussen von der Höhle, das sehen wir gar nicht. Das gibt es dann gewissermaßen im Reich von der Ideen, hat Platon das so genannt. Ja. Und ich bin eigentlich auch quasi auf der Suche nach dem Ganzen, nach dem farbigen Leben hinter der Silhouette, wo man in dieser Welt sehen. So ein bisschen am Suchen gewesen, um es mal so auszudrücken.
Spannender Anfahrtsweg, finde ich, auch zum, was dann später geworden ist. Du hast schon etwas erwähnt, du hast Musik studiert, das Konservatorium gemacht. Dein Studienweg, den du studiert hast, ist auch höchst interessant. Erzähl mal ein bisschen von deinen Studien, die du betrieben hast. Oder wo du
ja, das ist halt so einer, der hat nie gewusst, was er eigentlich will. Nein, es ist wirklich so. Zuerst habe ich gemeint, ich werde Berufsmusiker, aber dann hat mich so der Orchesterbetrieb, den ich natürlich dann durch meinen Professor auch kennengelernt habe ich irgendwie gemerkt, so Beamtenmentalität, so in der Oper spielen zwischendrin, wenn der Kontrabassist mal Pause hat, liest er wieder ein bisschen Zeitung, habe ich so gefunden, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann habe ich damit gebrochen, dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, habe auch Freundschaften, Begegnungen Rolle gespielt, ich habe mich immer wieder auch leiten lassen durch Menschen, die mir begegnet sind, die etwas machen. Wenn mir ein Mensch imponiert und der macht etwas, hat mich das einfach interessiert. Ist mir dann aber schnell irgendwie zu pragmatisch und zu leer gewesen und habe halt auch das, wie der Mensch in der Höhle beim Platon, anfangen hinterfragen. Dann ist mehr so Wirtschaftstheorie gekommen, und unter der Hand bin ich dann plötzlich bei der Philosophie ganz gelandet, wo er schon eben als 16-Jähriger mich fasziniert hat. Und dann habe ich nach dem Vordiplom beschlossen, so, jetzt machst du Wirtschaft nur noch als Nebenfach und studierst Philosophie. Das ist doch, da erfährst du mehr über das Leben und über den Sinn. Und, ja.
Aber gleich das Wirtschaftsstudium hat dir gleich einen Boden gegeben, dass du hast können, Unternehmensberatungen machen konntest? Genau. Dich auch finanziell über Wasser halten in dieser Zeit.
Genau, also ich hatte dann schon den Anspruch gehabt, dass ich mich, wenn ich schon nicht weiß genau, was ich will und noch ein bisschen länger studiere als normale Menschen, dass ich mich auch irgendwie kann selber finanzieren und da ist das noch ganz gäbig gewesen.
Du hast mir erzählt, dass du dort im Studium von der Philosophie in eine existenzielle Sinnkrise geraten bist.
Ja. Und das Wort, das ist also nicht zu klein gewählt, das ist wirklich so gewesen, weil, wie soll ich sagen, ich hatte dann effektiv so hochfliegende Ambitionen gehabt, ich wollte promovieren und habe gedacht, ich werde vielleicht Philosophieprofessor oder so und habe mich da also wirklich sehr reingestürzt. Und dann ist es halt so, wenn man sich, ob das jetzt Kant ist, ob das Hegel ist oder Platon oder Aristoteles, wenn man da so richtig eintaucht und in dieser Terminologie, in dieser Ausdrucksweise anfängt denken, man kann einfach wie nicht mehr mit normalen Menschen reden. Man kommt irgendwie in so eine Isolation. Man hat Begriff und ich habe gemerkt, das hat mir einfach der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe da in meinem geistigen Luftschlössli gewohnt, aber irgendwie den Kontakt zum Leben verloren.
Du hast es sehr schön gesagt. Du hast gesagt, dass dich die Philosophie an die Türen alle geführt hat, aber nicht durch.
Genau.
Das finde ich auch noch spannend. Also, dass Philosophie aber gleich dir geholfen hat, zu suchen und zu merken, hey, es gibt eine Tür und weißt du da dahinter? Immer noch halt an dem Punkt, weißt du
ja,
dahinter?
Ja, immer wieder. Und es gibt beim Hegel gibt's ein schönes Wort dazu, wo mir dann nachher irgendwie vieles erklärt hat. Und Hegel ist ja auch ein Philosoph gewesen, wo aber trotzdem auch ein gläubiger Christ war. Und er hat mal gesagt, die Eule der Minerva, also das ist so ein Symbol für die philosophische Weisheit im alten Griechenland gewesen, die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung, wenn eine Gestalt des Lebens alt und grau geworden ist. Also das heißt, Philosophie habe ich gelernt, kann Fragen stellen, kann im Rückblick Sachen deuten, aber Philosophie kann nicht vorwärts richten, Philosophie kann keine Hoffnung eröffnen. Philosophie kann nur im Nachhinein schlaue Kommentare abgeben. Mal ein bisschen ja, negativ gesagt. Und ich habe gemerkt, damit kann ich auf die Länge nicht zufrieden sein. Oder anders gesagt, Philosophie lernt irgendwie, wie ein Messer wetzen, gute Fragen stellen, aber kann einfach keine Antworten geben. Ja. Und ich habe Antworten gesucht.
Das ist mal eine erste Phase von deinem Leben. Und gibt es irgendetwas aus dem Unser-Vater-Gebet, wo du sagst, da hätte ich da auf die Phase zugetroffen?
Ja.
Oder ist das?
Wie unter der Hand. Wie wir miteinander geredet haben, hast du so selber so ein bisschen gesagt, so, ja, dein Reich komme. Ich habe eigentlich auf das Reich gewartet, aber ich habe es noch nicht können benennen. Ja. Es ist die Sehnsucht eigentlich gewesen, das Warten, dass sich da etwas auftut. Und heute sage ich natürlich, ja, das ist sein Reich gewesen, aber ich habe es einfach
noch nicht gesehen.
Nein.
Ja. Nein. Und dann hat es also jetzt kommt der große Bruch in deinem Leben, oder? Also so ein Bruch ist nicht negativ gemeint, aber ja, hast du etwas ganz, ganz anderes gemacht. Mit 29 warst du.
Ja.
Und weißt du, was passiert?
Ja, ich habe in Frankfurt eben Philosophie studiert, als Unternehmensberater gearbeitet, habe bei einem bekannten Sozialphilosophen, Jürgen Habermas, eine Koryphäe, habe ich promovieren. Er hat mich menschlich enttäuscht und ich bin einfach so in einem Niemandsland gewesen. Und da hatte ich Freundschaften gehabt, aber in der Schweiz, ausgelöst eigentlich durch eine gute Freundin, die auf Winterthur ist gearbeitet. Und dann habe ich zufällig erfahren, mein Arbeitgeber hat ja auch in Zürich eine Vertretung. Und dann ist das so in einer Nacht- und Nebelaktion, Weihnachtsessen braucht da niemand. Und irgendwie, und bei meinen Schweizer Freunden ist gerade das Zimmer in der WG frei gewesen. Und da habe ich so wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion meine Sachen eingepackt, bin in die Schweiz gekommen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, das ist gut, habe ich meinen Job in der Unternehmensberatung, muss ja von irgendetwas leben. Aber eben, nach meinem Wolkenkuckucksheim da, philosophisches Luftschlössli, habe ich gemerkt, ich muss mich erden. Und habe schon so die verwegene Fantasie in mir getragen, ich mache vielleicht noch eine Ausbildung als Landwirt. Und dann bin ich in meinen ersten Tagen in der Schweiz, weil es zufälligerweise, es ist mir zugefallen, ist ein Mitbewohner, hat auf einem Bauernhof etwas als Praktikant ausgeholfen. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm doch mal mit. Und lange Rede, kurzer Sinn, etwa ein Jahr später bin ich mit dieser Bäuerin geheiratet und unter der Hand zum Betriebsleiter von einem Knospenbetrieb geworden und mein Leben hat sich völlig auf den Kopf gestellt.
In dieser Zeit hat er auch Kontakt mit der Firma Mahler, Eichberg Bio, bekommen, gell?
Genau.
Mit ihnen geschäftet und so. Also du hast eine Bäuerin und vier Kinder.
Ja, also ich habe eine ganze Familie geheiratet. Sie hat das erste Ehe, wo gescheitert ist, vier Kinder gehabt. Und ja, so ist aus meinem einsiedlerischen Philosoph plötzlich irgendwie ein Bauer mit Grossfamilie geworden. Was aber sehr gut da hat.
Genau, aber wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir 30-jährig und du hast plötzlich vier Kinder, wie ist das gewesen? Also wie ist das da gegangen? Bist du nicht völlig überfordert gewesen? Und eine Frau?
Ja, mit der Frau, das ist ja noch gegangen, gell? Nein. Ja, das ist eben auch so etwas. Ich bin selber als Einzelkind aufgewachsen. Ich habe das als Kind eigentlich gar nicht bedauert, weil eben mein Vater bei der Fliegerei und wir haben dann immer so quasi in so Flügerghettos gewohnt. Also Arbeitgeber, also der Staat, hat dann irgendwie zwei Blocks da angestellt und dann sind lauter Arbeitskollegen gewesen und alles Kinder in meinem Alter und ich habe das nicht vermisst, aber dann irgendwie später habe ich gemerkt, irgendwie, dass ich eigentlich doch ein sehr Familienmensch bin und ich habe das irgendwie total schön gefunden mit den vier Kindern und habe dann auch wirklich gewusst, ja, ich will da eigene Kinder. Und dann ist es natürlich nicht bei den vier geblieben, sondern dann hat es noch zwei Töchter gegeben und das ist für mich neben anderem in der Zeit dann eben gewissermaßen aus der tastende Unsicherheit, außer was jetzt so spirituelle, geistliche Heimat betrifft, haben sich da dann eben schon angefangen, Türen öffnen.
Ja, du hast gesagt, dass mit 30 bist du gläubiger Christ geworden.
Oder mit 31. So. Oder
mit 31 in dem Alter.
Genau.
Jetzt habe ich natürlich zwei Fragen. Warum bist du gläubiger Christ geworden und wer ist da ein gläubiger Christ?
Ja, das ist noch eine gute Frage. Also ich erzähle mal zuerst von meiner Geschichte und dann die Frage, was ist ein gläubiger Christ? Also die kann ich nicht abschließend beantworten, da muss ich dich enttäuschen. Weil da gibt es so viele verschiedene Wege, meiner Überzeugung nach. Aber es gibt vielleicht ein paar Merkmale, wo wichtig sind. Also, wenn ihr so ein bisschen gelöst habt, was ich so gemacht habe, immer irgendwie so zwei, drei Sachen aufs Mal und so und in relativ kurzer Zeit, mir ist das eigentlich irgendwie in die Wiege gelegt worden, dass das alles relativ ring gegangen ist. Das ist nicht mein Verdienst, aber das ist einfach so gewesen. Und ich habe so ein bisschen das Selbstbewusstsein und vielleicht auch der Wahn gehabt, ja, du kannst im Leben einfach machen, was du willst, du musst doch ein bisschen Mühe geben und du bist so deines Glückes Schmied und musst einfach machen. Und dann kommt das schon gut. Und da braucht es auch keinen Gott oder irgendetwas, musst einfach machen. Und dann die Erfahrung vom Säen und Ernten, das ist etwas anderes. Du kannst noch so machen und den Boden parat machen und säen. Aber ob du kannst ernten, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist Geschenk. Und heute sage ich natürlich, ja, das Geheimnis von der selbstwachsenden Saat, das habe ich da eigentlich ganz elementar und existenziell dürfen erfahren. Hey, was zählt? Das wird dir geschenkt. Du trägst zwar den Teil dazu bei, aber du bist keineswegs der Macher und der Schmied deines Glückes. Und dann natürlich ganz prägende Erfahrung, Geburten von meinen Töchtern.
Was ist da passiert? Oder was sind da deine Gedanken dazu?
Ja. Kommt das Kind gesund auf die Welt? Kommen wir überhaupt eigene Kinder über? Ja. Ist alles nicht gesagt. Und dann das merken und dann das erste Mal irgendwie das eigene Kind in meinen Händen tragen. Es schaut einen an und das Wunder vom Leben, wo ich gemerkt habe, der Teil, wo ich zu dem Wunder kann beitragen, der ist so klein. Und der Rest ist einfach ein Wunder. Und ja, ein Wunder und ein Geschenk, da fängst du dich ja dann schon mal an fragen, wo kommt das her?
Und du bist auf Gott gestoßen, auf den Vater.
Da bin ich auf den Vater gestoßen.
Genau.
Das ist so. Und ich meine, auch die Liebe, die kannst du nicht machen. Du kannst einen Menschen lieben, ob der deine Liebe erwidert. Und eigentlich bis zu dieser Phase ist das, was mir wichtig war, da habe ich mich selber darum gekümmert. Und in dieser Phase hat es auf verschiedenen Ebenen gerade gekehrt. Die wirklich erste Liebe vorher, ja, es hat Frauen in meinem Leben gegeben, das ist nicht das gewesen. Liebe, das Wunder vom geschenkten Leben, Kind, Säen und Ernten, die Erfahrungen, die plötzlich mein Leben geprägt haben, das ist alles mir, ich sage mal, unverfügbar gewesen. Und ja, da ist eine Tür aufgegangen.
Spannender Weg. Musik studiert, Wirtschaftswesen, Philosophie und dann als Praktikant auf dem Bauernhof. Und dort ist es. Ja, ist da wieder 20 Graben gehalten, könnte man sagen.
Ja.
Du hast den Zusammenhang gesehen.
Das ist, ja.
Und dann in dem Zusammenhang hast du erzählt, dass du dich entschieden oder ihr auch entschieden habt, auch vor Gott zu heiraten.
Ja.
Und dort bist du auch mit dem Pfarrer ins Gespräch
kommen. Ja, das ist eben für mich schon noch eine spezielle Sache. Also meine Frau war schon gläubig gewesen, aber für mich, ich habe gemerkt, ja, da ist etwas, wo mich anspricht, wider aller Erwartung. Weil Chile, das habe ich eigentlich abgehäkelt gehabt. Das ist irgendwie, also auch manchmal in der Ferien oder so, es hat es auch gegeben, dass ich allein in der Ferien bin, eben wie das Musik hören, die geistliche Musik und so, wo mich erfüllt hat. Ich bin dann in Chilen gesessen und habe manchmal so gedacht, ach, schade, lebe ich nicht vor 500 Jahren, heute in dieser aufgeklärten Zeit, wo wir doch wissen, die biblischen Geschichten, die stimmen ja gar nicht und so. Mir ist der Intellekt im Weg gestanden. Habe ich mich manchmal nach einer Naivität gesehnt, wo ich quasi könnte glauben, wie man früher geglaubt hat. Und so ist das in mir am Werken gewesen und dann plötzlich die Erfahrung mit dem Vater im Himmel machen und mit der Kirche. Ich bin mir schon so ein bisschen wie ein fremder Gast vorgekommen und ja, auch nicht so dazugehörig. Und dann habe ich halt irgendwie auch das damals mit unserem Dorfpfarrer einfach mal gesagt, ja, ich muss mal mit ihnen reden und so. Und ich habe ihm dann die Geschichte erzählt und dass ich einerseits merke, ich möchte irgendwie mein Ja für die Frau vor Gott tragen, aber irgendwie fühle ich mich auch wie ein fremder Gast. Und stimmt denn das und so? Und da habe ich in ihm halt wirklich einen ganz tollen Mensch auch kennengelernt und hat mich sehr den Weg bestätigt. Und ich bin dann, das ist dann die Zeit gewesen, wo ich dann auch das erste Mal Gottesdienst besucht habe. Vorher noch nicht. Und dann auch überhaupt mal mit dieser Kultur in Berührung gekommen bin.
Das war reformierte Kirche, oder?
Das war reformierte Kirche. Meine Frau war reformiert gewesen, wie ich auch reformiert getauft gewesen bin. Ja. Und, aber das war eben eine Saat gewesen, wo lang gebraucht hat bei mir.
Jetzt schuldest du mir noch die Antwort, du hast ein gläubiger Christ.
Ja. Das ist ganz, ganz schwierig für mich zu beantworten. Einerseits ist es natürlich, die Erfahrung gemacht zu haben vom lebendigen Gott, von Jesus Christus, dass das nicht nur ein altes Buch ist, wo ethisch vielleicht gute Sachen drinstehen, dass das Erfahrung ist, dass der Mensch irgendwo im Herzen davon berührt ist. Und aus dem heraus wachsen für mich halt schon auch gewisse Ansprüche. Also zum Beispiel nicht urteilen. Mhm. Nicht verurteilen. Das ist so eine Krankheit, wo ich einfach in unserer Gesellschaft, in unserer Welt so viel sehe. Es wird über Menschen gelästert, hergezogen. Viele Menschen beschäftigen sich in ihrer Freizeit vor allem darüber, irgendwie andere Menschen durchzunehmen. Und das angenommen sie von Gott. Mhm. Wem von uns steht es dann zu, über andere Menschen zu urteilen? Also irgendwo das offene Herz, wo Jesus hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist, das sollte etwas für mich sein, wo wir als Christenmenschen sollten leben. Und ich denke, wenn ich etwas, das hat auch mit Liebe zu tun. Also ich denke, ganz etwas Wesentliches auch, wo ein Christ sollte auszeichnen, ist, dass er die Liebe zu Gott und damit verbunden etwas von dieser Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat, in seinem Herzen trägt. Und aus dem heraus kann in ganz vielen verschiedenen Facetten sehr vieles wachsen, wo Buntheit von dem ausmacht, wo Kirche meiner Meinung nach sein sollte und wo christliches Leben darf auszeichnen.
Du hast die Phasen auch Phasen von der Vergewisserung genannt. Mhm. Was ist da passiert mit der Vergewisserung bei dir?
Vieles, was ich in mir getragen habe, hat einen Namen bekommen, hat ein Gesicht bekommen, hat Geschichten bekommen. Die Bibel ist voll von Geschichten. Ich habe Deutungsmuster, Erklärungen gehabt und plötzlich habe ich die identifizieren. Ich habe ganz viel, wo eigentlich wie parat war auf dem Gabentisch, habe ich wie nur noch müssen auspacken und ich habe plötzlich gemerkt, auf Schritt und Tritt, ja, Gott ist ja eigentlich schon die ganze Zeit in meinem Leben präsent gewesen. Jesus Christus hat die ganze Zeit wie so ein armer Bettler an meiner Tür gestanden und klopft. Und ich habe einfach meine Fantasie und Gedankenkonstrukte im Kopf gehabt, meine Vorurteile und ihn einfach nicht reingelassen. Mhm. Aber ja, es hat dann einfach Erfahrungen gegeben. Du hast gesagt, irgendwie, ja, ich habe eigentlich Gott zuerst als den Schöpfer, als den Vater kennengelernt. Und ich denke, irgendwo hat mich auch sein Heiliger Geist berührt. Und es hat dann noch ganz eine wichtige Erfahrung gegeben. Ja, oder ich muss zuerst etwas anderes erzählen.
Damit Jesus meinst,
der kommt. Ja, der kommt das. Ja. Vorher hat es eben noch etwas Verrücktes gegeben. Weil dass ich da jetzt sitze, heute als Pfarrer, das heisst ja, der Mann, der muss offensichtlich nochmal etwas studiert oder gelernt haben.
Ist noch nicht fertig. Gehen wir zum Klöntaler See über.
Ich glaube, wir müssen zuerst zum Klöntaler See, sonst.
Klöntaler See ist nicht eine ganz wichtige Station in deinem Leben.
Genau. Kennt das Klöntal? Ja? Das finde ich ein irrsinnig schöner, kraftvoller Ort. Dort oben der See und dann die Berge, die dort raufgehen. Wir sind viel dort draußen gewesen, laufen, sein. Dann haben wir das immer so gemacht. Wir sind mit dem Auto dort durchgefahren, haben das Auto parkiert, mit dem Postauto hinterher gefahren und dann auf der Rückseite, dem schmalen Uferweg, zurückgelaufen, dann etwas trinken oder essen. Und dann sind wir wieder an so einem wunderschönen Tag, so Frühsommer oder was, Mai war es, sind wir dort gelaufen. Und irgendwie, ich bin in einer speziellen Stimmung an dem Tag. Wir sind eigentlich ziemlich schweigend, meine Frau und ich, die Kinder sind nicht dabei gewesen. Sind wir da miteinander gelaufen. Und dann irgendwie, fragt mich nicht, was das war. Ich könnte jetzt natürlich ganz einfach sagen, ja, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Das war berufig, logisch. Ich bin immer vorsichtig mit so Worten. Auf jeden Fall, ich bin dann stehen geblieben, meine Frau dementsprechend auch, da habe ich sie angeschaut und ihr gesagt, wer immer mich da geritten hat, du, ich habe das Gefühl, ich möchte Pfarrer werden. Und hat gedacht, jetzt denkt sie bestimmt, der ist völlig durchgeknallt. Dann hat sie mich angeschaut, dann sind wir wieder ein bisschen weitergegangen, dann bleibt sie stehen, schaut mich an und dann sagt sie, ja weisst, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir dann das erste Mal wirklich richtig längere und tiefere Gespräche geführt haben, da habe ich bei mir so gedacht, wieso ist der Mann eigentlich nicht Pfarrer geworden? Und da hat sie gewusst und da habe ich gewusst, das ist der Weg. Aha. Zwar völlig verrückt, der Hof und 6 Kind und wie macht man das? Aber irgendwie, wir haben dann einfach gesagt, wenn das der Weg ist, Gott wird uns helfen und dann gehen wir den Weg. Und ich habe von der ersten Sekunde weg die volle Unterstützung von meiner Frau gehabt.
Genau.
Und ja.
Du hast dich im Mai an der Uni erkundigt und hast im Wintersemester gestartet. Nach 6 Jahren Theologie studiert und nebenzu den Landwirtschaftsbetrieb mit 6 Kind, Frau.
Hofladen, direkt Vermärtung mit dem ganzen Zeug. Buchhaltung selber gemacht.
Und du hast gesagt, es hat in dem meine 3 Glücksfaktoren gegeben. Was sind die 3 Glücksfaktoren gewesen?
Ja.
Wo wichtig sie sind in dieser Zeit?
Also etwas, das würde ich am liebsten jedem jungen Mensch, der möchte Theologie studieren oder Pfarrer oder Pastor oder Priester oder was immer, nein, Priester geht nicht, die dürfen keine Familie haben. Zumindest die katholischen, die orthodoxen schon. Was für mich ein wahnsinniger Reichtum war in dem Philosophiestudium, es war zwar sackstreng und im Rückblick kann ich nur sagen, das ist nur mit Hilfe und Kraft von Gott möglich gewesen, weil wenn ich überlege, selten vor 2 Uhr schlafen und also ich weiß es nicht, irgendwie ist es gegangen. Aber einerseits ein bisschen Lebenserfahrung schon im Rucksack haben. Dann die Theologie, was ja für viele junge Menschen, gerade auch vom Glauben prägte junge Menschen, wie ein Schock ist. Mir haben also etliche junge Studenten gesagt, ach, die akademische Theologie, die macht ja meinen ganzen Glauben kaputt. durch meinen anderen Weg über die Philosophie und so, habe ich das nicht so erlebt. Für mich ist das wie ein Steinbruch gewesen. Ich habe mir einfach das, was wichtig war, an Wissen, an Erklärung, an Zusammenhängen, das habe ich mir können wegnehmen und selber einordnen. Und da kommt der zweite Faktor, wo mir viel geholfen hat. Im ersten Semester, wo ich das Hebraikum gemacht habe zum Beispiel, war meine Jüngste noch im Laufgitter neben mir gewesen. Und dann sind die während dem Studium auch grösser geworden und ich habe denen natürlich dann, ich habe das Privileg gehabt, ich habe meine Töchter immer ins Bett dürfen tun. Meine Frau hat dann Küche gemacht. Ich habe dafür aber auch anderes gemacht und ich habe ihnen dann natürlich biblische Geschichten erzählt. Und wie die nur ein bisschen grösser geworden sind, das, was ich in der Vorlesung an der Uni gehört habe, in sehr akademischer Sprache, das nachher abbrechen, so, dass meine Kinder etwas mitnehmen können. Und die Fragen, die zum Teil dann von denen viel gescheiter gewesen sind, als was mich die gelehrten Herren Professoren gefragt haben, das hat mir gelernt, irgendwie das, was ich eigentlich in der Theologie an der Uni lerne, irgendwie wie ein Leben abzubrechen. Also das ist unglaublich für mich schön und auch lehrreich gewesen. Also durch das hat es gelebt. Das war nicht einfach Seminarstoff gewesen, das ist etwas, ja, was in der Familie mit dem Kind gelebt hat. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, im Bauern und im Gemüsebau hat es auch viel manuelle Arbeit. Da bist du einfach auf dem Feld oder auf dem Traktor und kannst nachdenken. Und das ist natürlich schön. Dann hast du irgendwie im Testament, im neuen Testament, lernst du etwas über das Gleichnis vom Schatz in Achka oder von der selbstwachsenden Saat. Und dann nachher gehst du ein Übergewändchen, fährst im Traktor über deinen Acher und kannst darüber nachdenken, schmöckst die gebrochene Scholle. Und es verbindet sich alles auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich habe es nie eigentlich so erlebt, jetzt ist es lästig, jetzt muss ich wieder irgendwie ein Übergewändchen oder das. Oder es hat sich gegenseitig irgendwie befruchtet und für mich hat eigentlich durch das alles, was ich theologisch gelernt habe, hat für mich einen sehr starken Lebensbezug. Und das ist für mich ein Privileg, wo ich unendlich dankbar bin.
Gut, es ist weitergegangen, du hast ein pfarramtliches Praktikum in den Wald gemacht, neben der Landwirtschaft.
Jetzt kommt eben noch eine Geschichte vor.
Jetzt kommt die Geschichte von der Tochter.
Jetzt kommt eben die Geschichte.
Okay, wo du Jesus auf eine Art kennengelernt hast, wo vorher nicht. Erzähl uns die Geschichte.
Ja, das ist eben auch so etwas Verrücktes. Vieles ist bei mir einfach so durch die Hintertür gekommen. Auch ich bin im zweiten Studienjahr gewesen und ich habe mich immer noch manchmal wie als ob gefühlt. Da ist einer, der tut so, als ob er glaubt und als ob er mal Pfarrer sein könnte. Könnt ihr euch vorstellen, so 30 Jahre irgendwie nichts mit Kirche, mit Jesus, mit dem Glauben zu tun. Und dann irgendwie, also ich habe mich manchmal wirklich so wie so ein Pseudotheolog oder Theologiestudent gefühlt. Und natürlich habe ich meine Gebetspraxis gehabt, aber es ist für mich alles auf eine Art auch noch, ja, ist das ehrlich, ist das wirklich wahr, was ich da mache? So, also die Hinterfragung. Und dann ist etwas passiert, was zum Glück gut ausgegangen ist. Meine zwei Töchter haben, eben unser Nachbauer da auf dem Hof, die haben Ross gehabt und sie haben geritten. Und dann eines Abends plötzlich ist die Nachbarin, steht sie mit ihrem Jeep, läutet sie aufgeregt, Lisa ist vom Ross oben runtergefallen. Und die ist nicht nur einfach oben runtergefallen, die ist runtergefallen, hat sich im Stickbügel verfangen, der Helm ist ihr davor geflogen und dann ist sie noch irgendwie 200 Meter über den Kiesweg über den Kopf nachgeschleigt worden. Ist bewusstlos gewesen, wir sind mit ihr auf den Notfall ins Spital, natürlich in die Röhre, ist im Hirn alles gut und so. Und da habe ich nichts studiert. Während sie in der Röhre war, da ist plötzlich Jesus gekommen. Das ist unglaublich, hat mich einfach praktisch an der Hand genommen und hat mit mir gebetet. Und was noch interessant war, ist, also ich muss so sagen, es hat gebetet in mir einfach. Ich habe das nicht. Und was es gebetet hat in mir, ist nicht, lieber Jesus, mach, dass Lisa wieder gesund wird oder so etwas, sondern im Rückblick finde ich das noch irgendwie, staune ich selber, das wie ein Gebetsmantra, wo Jesus mit mir gebetet hat, war, dein Wille geschehe. Dein Wille, also das völlige Überlassen, das völlige aus der Hand geben, Jesus in die Hand geben, du willst wissen, was du jetzt machst mit dieser Lisa. Und ich kann nicht sagen, sind es 10 Minuten gewesen, ist es eine halbe Stunde gewesen, wo sie dann da irgendwie im Computertomographen war. Es ist dann nachher alles gut gewesen, aber, und das ist wirklich das Verrückte, von dieser Stunde an bin ich in meinem Leben einfach mit Jesus unterwegs. Das hat wieder so etwas gebraucht, wo etwas aufbricht. Das ist nicht einfach so gekommen, das ist auch nicht mein Wille gewesen, so quasi, dass ich zu ihm gefleht habe, jetzt komm endlich, wo bist du? Es hat wieder so eine Erfahrung gebraucht. Und er ist plötzlich einfach da gewesen. Und heute weiß ich natürlich, er ist auch vorher schon da gewesen.
Ja, ja.
Aber ich bin wie auf dem Emmausweg einfach mit kalten Augen gewesen, wo mich irgendwo mein Verstand und mein Denken wahrscheinlich kalte Hand.
Also ich finde das auch für uns ein mega spannender Gedanken, oder? Weil wir Evangelische da, oder? Haben ja eine andere Geschichte, einen anderen Background. Wir gehen immer von Jesus aus. Das ist die erste. Und dann kommt noch der Vater und Heilige Geist, oder?
Ja.
Und du hast jetzt zuerst den Vater kennengelernt, den Heiligen Geist und am Schluss noch Jesus. Finde ich auch noch spannend.
Ja.
Wobei eben Jesus ja schon immer bei dir war.
Natürlich.
Immer bei dir war. Aber,
also aber er hat sich in der Wahrnehmung nicht offenbart oder ich habe ihn nicht wählen oder können sehen.
Genau. Und wer ist denn Jesus Christus jetzt für dich? Seit da?
Für mich? Ich sage jetzt ein ganzes frommes Wort. Er ist mein Heiland. Mhm. Er ist mein Erlöser. Er ist zugleich mein Freund. Ja. Er ist der, wo mit mir geht, wo mit mir vorausgeht. Und er ist auch der, mit dem ich immer wieder neu irgendwie suche zu vergewissern. Wer bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich unterwegs? Was mache ich? So, also es ist eigentlich so eigentlich ein ständiger Gesprächspartner.
Wir gehen noch ein weiter in die Geschichte.
Ja. Gell?
Du hast dann das pfarramtliche Praktikum gemacht, das ist im Jahr bist ordiniert worden im Jahr 2000, das ist gar noch nicht so lange her.
Ja, 99 bin ich ordiniert. Nein, 2000 stimmt, 99 Staatsexamen, 2000 ordiniert,
richtig. Genau, wir sind etwa miteinander, circa haben wir losgelegt. Ich bin ja auch in dieser Zeit. Hast du eine erste Pfarrstelle in Staliken angenommen? Dort hast du die Landwirtschaft müssen aufgeben und bist mit deiner Familie in das Pfarrhaus eingezogen, wo du dann selber ein bisschen Landwirtschaft um dein Haus herum aufbauen hast.
Ja, das war so ein Glücksfall. Ich habe schon gedacht, oh je, meine armen Töchter, die sind 8 und 9 damals, so vom Bauernhof, jetzt Kulturschock in ein Pfarrhaus. Aber wir haben irgendwie, ich glaube, 5.000, 6.000 Quadratmeter Umschwung kann, Wasserfall auf dem Land. Wir haben dann Schöf, kalte Küngel, Hühner, haben Tunnel aufgestellt, haben den großen Pflanzplatz gehabt. Also wir haben eigentlich wieder so unseren Mini-Bauernhof gehabt.
Genau. Aber dort in dieser Zeit hat es auch ganz ein wichtiges Ereignis geht im Leben, wo ich auch noch möchte darauf zurückkommen, dass deine Frau ist krank geworden.
Ja.
Die ist eigentlich über 7 Jahre, von 2002 bis 2009 circa, eine sehr schwierige Zeit gewesen. Wo sie dann auch gestorben ist im 2009, mit einer langen Leidensgeschichte voraus. Mhm. Auch eine Krisenzeit, weil auch ihre Persönlichkeit sich verändert hat. Und sie, glaube ich, teilweise auch ein bisschen aggressiv geworden ist und so. Also auch eine ganz tragische Geschichte. Aber vielleicht gleich auch so ein bisschen die Frage an dich. Wie hast du diese Zeit, diese Krisenzeit erlebt? Und was ist dir vielleicht dort auch wichtig geworden aus dieser Zeit heraus?
Das ist noch eine schwierige Frage und es gibt vielleicht keine zweite Phase in meinem Leben. Ich meine, ich habe ja jetzt schon so gesagt, es hat wie so zwei Ebenen. Wenn ich früher unterwegs gewesen bin, quasi in meiner Vorstellungs- und Gedankenwelt und die andere Ebene war, Jesus ist ja immer schon da. Also so zwei Sichten, wie ich die Zeit erlebt habe und wie ich sie im Rückblick deute. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und die ja mit dieser Krankengeschichte. Also ich weiß auch ehrlich nicht, ob ich heute schon alles davon aufgeschafft habe. Also das ist ziemlich tiefgreifend. Und wenn man drinnen steht, ist es natürlich extrem viel anders als im Rückblick. Es ist einerseits für meine Frau selber und auch für mich ein Stück die Zeit gewesen, ja quasi, jetzt zeigt es auch so gewisse Psalmen und so, ja, dass Gott uns beschützt, auch in der Not und so weiter und so fort, ja, sind jetzt das einfach leere, schöne, fromme Worte oder treibt einen das dann wirklich in eine echte Krise? Mhm. Also vorher, ich hatte ja keine Krise gehabt, ich bin einfach suchend gewesen. Mhm. Und jetzt das erste Mal wirklich so, ja, auch Gebet. Mhm. Bringt dir in dieser Situation noch etwas? Oder musst du dann quasi gleich einfach nur noch zum Doktor und zum Psychologen und zum Psychiater gehen? So, also das ist für mich am Anfang nicht so klar gewesen. Ja. Wirklich, treibt das?
Mhm. Ja. Und?
Und natürlich hat es schwierige Momente gegeben, da muss ich also ehrlich sein, wo schon dunkel gewesen sind. Wo ich im Rückblick natürlich sage, auch in diesen dunklen Stunden hat mich Jesus treibt. Aber schlussendlich sind auch die Jahre, da hast du mir den Begriff von der Vergewisserung gebracht, am Ende muss ich eigentlich sagen, ist mein Glaube in dieser Zeit in die Tiefe gewachsen, auch mit der Erfahrung vom müssen Lehren annehmen. Wirklich nochmal, wir sind jetzt wieder bei dem Dein Wille geschehe. Das ist irgendwie wirklich, ja, also das ist ja das Existenzielle, dass du am Ende irgendwie dein eigenes Leben oder das Leben von deiner Frau musst wirklich aus der Hand geben. Mhm. Und ja.
Du hast auch gesagt, dass dort auch das Thema Vergebung und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigen, und so zu einer existenziellen Erfahrung geworden ist.
Natürlich, weil in so einer Krisenzeit, da genügst du nie. Auch Kind. Ich meine, wie die Krebsdiagnose von meiner Frau gekommen ist, sind Töchter, ja, sind eben noch, das sind noch nicht einmal Teenager gewesen. Und das rührt der Familie enorm drunter ab. Und alle machen Fehler, ich auch. Und ja. Gegenüber dem Kind, gegenüber mir selber, gegenüber meiner kranken Frau, da bleibt mir elementar auf Vergebung angewiesen. Mhm. Das ist so. Und das ist wahrscheinlich sogar eines der Hauptthemen in diesen Jahren gewesen. Eigentlich immer wieder die Erfahrung vom Nicht-Genügen. Mhm. Ja, du genügst eigentlich nie. Und wer bist du dann noch ohne Vergebung? Mhm. Dann bist du niemand mehr.
Mhm. Ja, sehr tief erlebt, ja. Ja. Es ist weitergegangen, du hast dann auch die Stelle gewechselt, da können wir jetzt nicht allzu intensiv darauf zurückkommen. Du hast dann, und bist dann noch irgendwann über Schindelegi, Winterthur, Schindelegi, St. Moritz auf Seeon gekommen. Vielleicht können wir aber da noch kurz reden, was hat es ausgemacht, dass du auf Seeon gekommen bist?
Also, ja, eine Sache ist für mich ganz existenziell, würde ich, wenn ich darf, einfach noch in zwei Minuten gleich gerne ansprechen, Matthias. Ja. Und zwar eben der Stellenwechsel, der erste, das muss ich einfach, weil das ist für mein Glaubensverständnis eigentlich etwas Substanzielles, was ich da nochmal erlebt habe. Es hat sich dann wiederholt, das muss ich aber quasi das Initialerlebnis ist das gewesen. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat. Und in dieser schwierigen Phase damals noch in dem Stallecken, wo ich auch gemerkt habe, die Leute reden im Dorf und mit der kranken Frau und da und es ist, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und ich habe einfach gemerkt, ich möchte da weg. Und ich habe mal einem Kirchenratsschreiber von der Zürcher Kirche gesagt, ja, am schönsten wäre für mich jetzt in dieser Verfassung, ich fühle mich wirklich nicht so gut, mich jetzt einer Pfarrwahlkommission müssen verkaufen und da der gestandene Pfarrer darstellen, wo ich mich wirklich auch müde und erschöpft und ja, am schönsten wäre es einfach eine Stellvertretung. ja, man hat das so zur Kenntnis genommen. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe nichts gehabt. Ich sitze an meinem Computer, schreibe mein Gesuch um Entlassung aus dem Amt, weil ich einfach gemerkt habe, ich will weg von dem Stalliker. Und ich habe vielleicht 10 Minuten gehabt, um das Entlassungsgesuch zu schreiben. Während dieser Zeit, und das ist vielleicht ein Monat, nachdem ich mal mit dem Kirchenratsschreiber gesprochen habe, geht das Telefon, ja, das ist der Fredi Früher auf, ich hätte für dich eine Vertretung in 2 Jahren in Oberwinterthur. Genau in dem Moment ist es gekommen. Und dass wir die Hände müssen öffnen. Nicht so, sagen wir pragmatisch, ja, ich bewirb mich für eine neue Stelle, wenn ich dann wieder etwas habe und so weiter und so fort. Auch das Wagnis, dass Gott und die Erfahrung, dass Gott meine Hände eigentlich nur dann füllen kann, wenn ich sie öffne, wenn ich sie loslasse. Und das hat sich dann mit etlichen Sachen, Wonig und, das hat sich mehrmals wiederholt. Und das hat sich auch mit Sehern dann wiederholt. Mhm. Also das ist für mich ganz, ganz etwas Wichtiges. Solange wir uns an vertraute Sicherheiten, an Liebgewonnenem festhalten, weil wir vielleicht Angst haben vor irgendetwas oder so, tut sich Gott so viel schwerer, unsere Hände zu füllen. Mhm. Und ja, was ist denn Glaube? Das griechische Wort Pistis, das hebräische Wort Heemin, anvertrauen. Das ist Anvertrauen an Jesus. Ja, und Habe ich denn kein Glaube? Warum muss ich zuerst zum Beispiel eine neue Stelle haben? Warum muss ich zuerst das und das haben? Er schaut doch für mich. Schau auf die Blumen des Feldes, die Vögel des Himmels. Er versorgt sie doch. Das ist für mich auch Glaube. Und das ist auch etwas, das habe ich dürfen existenziell erfahren. Und das ist extrem wichtig für mich. Mhm. Und das probiere ich auch den Menschen weiterzugeben. Und so ist es dann eben auch mit Sehern gekommen. Fusion von, ich bin in St. Moritz gsi, schöne Dorfgemeinde und plötzlich kommt eine Grossfusion, ganze Oberengadiner Kirche, Leute übernehmen Kirchenleitung, die gar nicht wissen, was Kirche ist, weil sie gute Manager sind und ich habe gemerkt, das ist nicht mehr meine Kirche. Ich wollte weg da, das hat einfach nicht mehr gestimmt. Ich möchte mit den Menschen arbeiten, nicht mit einer grossen Organisation und mit einem Bürokratenapparat. Und ja, dann ist die Stelle da ausgeschrieben gewesen? Das ist eben auch wieder so ein Zufall des Himmels. Die Pfarrwahlkommission hat das Inserat gemacht, wo mich angesprochen hat. Wir haben das erste Telefongespräch miteinander gehabt und es ist eins zum anderen gekommen. Und nach dem ersten Gespräch, ich durfte dann auch noch wieder eine wundervolle Frau nach ein paar Jahren kennenlernen, auch so ein Geschenk Gottes. Und ich habe ihr dann nach dem ersten Telefongespräch schon gesagt, du, ich glaube, wir gehen auf Seon. Und das hat sich bewahrheitet und ich bin da und ich darf heute sagen, ich habe noch in keiner Gemeinde dürfen als Pfarrer arbeiten, wo ich mich so wohl gefühlt habe, wie da im Seetal, in dem Seon.
Sehr schön.
Unter anderem gute Kollegen rundherum.
Ja, ja. Ja. Du hast es erwähnt, du wohnst nicht allein im Pfarrhaus, sondern mit deiner Frau, einer Russin.
Jawohl.
Genau, wo Bezug jetzt zur russischen Orthodoxie. Ich möchte jetzt nicht mehr groß da ausführen und so, gell? Unsere Zeit läuft uns ein bisschen davon.
Ich
aber ich finde es gleich spannend natürlich. Und eine Künstlerin, oder? Sie ist jetzt auch im Einsatz mit einer Choreografie, im
Tanz. Ja, sie ist mit ihrem Tanzensemble jetzt an einem Festival am Auftreten, darum ist sie leider nicht da.
Genau. Mhm. Aber gleich, hast du jetzt auch noch Kontakt bekommen mit der russischen Orthodoxie. Zu deiner ganzen Frömmigkeit, die ja schon sehr bunt war, ist jetzt so die russische Orthodoxie dazugekommen. Kannst du vielleicht in wenigen Worten sagen, etwas von dem Wertvollen für dich, auch aus der russischen Orthodoxie, oder was vielleicht eine Bereicherung ist aus der Richtung für dein Glaubensleben?
Ja, also ich muss vielleicht beim Studium einsetzen. Wir Reformierten, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie eure Ausbildung als Pastoren ist. Also das reformierte Theologiestudium, das läuft eben so. Man hat eigentlich an der Uni ein akademisches Studium, dann macht man das Staatsexamen oder das Lizenziat, wenn ich gemacht habe. Dann wird man im Pfarrersjahr lang als Seite geschickt und dann wird man losgelassen auf die Menschheit. Und katholische Kollegen zum Beispiel, die machen nach der akademischen Ausbildung das Priesterseminar für die ganze spirituell-geistliche Ausbildung. Das fehlt bei uns schlicht. Also ich habe sehr viel Literatur selber einfach gelesen während dieser Zeit. Und das ist im Prinzip alles altkirchliche Literatur. Kirchenväter, Wüstenväter, Gebetspraxis und so. Und das ist eine Tradition, die in der orthodoxen Kirche bis heute lebendig gehalten wird. Also sie feiern auch noch die Liturgie von Johannes Chrysostomos aus dem 4. Jahrhundert. Ich sage nicht, dass wir das auch mühen, aber es ist für mich so wie ein Feister in unsere Ursprünge. Und ich habe heute auch orthodoxe Priesterfreunde. Und es ist für mich faszinierend zu erleben, dass sie eigentlich die alte spirituelle Praxis, die ich nur in Büchern kennengelernt habe, die für mich aber wichtig war, dass sie das heute noch leben und bewahren. Also das ist ein Stück eigentlich von unserer christlichen Herkunftsgeschichte lebendig aufbewahrt. Und das fasziniert mich sehr. Ja. Es gibt Sachen, da habe ich natürlich Fragezeichen, das ist klar, aber das ist für mich ein riesiger Reichtum und da habe ich jetzt natürlich irgendwie wie ein bisschen, nicht als erste, aber immerhin als zweite Hand gewissermaßen durch die Beziehung zu Christen, wo aus diesen Quellen lebt, ganz einen anderen Zugang gewonnen und das ist für mich auch als reformierten Christ eine Bereicherung.
Ja. Sehr schön. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Das erste ist, was ist deine Botschaft für die Zehoner Bevölkerung?
Für die Zehoner Bevölkerung. Du hast mir gesagt, dass du mir die Frage wirst stellen. Und ich habe eigentlich mich bis zuletzt auf den Heiligen Geist verlassen, dass er mir noch wieder eine gescheite Antwort gibt. Es ist gar nicht so einfach. Ich wünsche mir einfach in Zehon, dass unsere Kirchen, die da am Ort sind, Menschen wirklich so Heimat bietet, dass sie Jesus Christus und den lebendigen Gott dürfen erleben. Auch alles andere, Gemeinschaft, Gemeinschaftserlebnis, ein Stück Heimat, wo man gern sieht, das ist alles wertvoll, aber dass Kirchen wirklich als lebendiger Lieb Christi, wie es der Paulus sagt, erfahrbar wird. Und dass in Zehon die vielen Menschen, die in der Zentrumsgemeinde leben, und du hast deine Geschichte vom Glauben, ich habe heute ein bisschen von meiner Geschichte erzählt. Ich bin davon überzeugt, jeder von euch könnte jetzt auch da vorne sitzen und ganz eine spannende Geschichte erzählen, dass wir mit unseren unterschiedlichen Geschichten von Jesus angenommen sind und mit ihm dürfen unterwegs sein und in dem Sinn, und jetzt sind wir wieder beim Dein Reich kommen, das Reich von Gott in dem Zehon darf wachsen und wir miteinander, auch als verschiedene Kirchen, in einer guten Nachbarschaft, nicht in einer Konkurrenz, dürfen ja, mit Jesus unterwegs sein. Das wünsche ich mir.
Sehr schön, du hast die zweite Frage auch schon beantwortet und darum haben wir auch gesagt, dass wir am Schluss auch noch den Gebet sprechen möchten, dass er für uns als Seta-Kirche betet und ich nachher noch für die reformierte Kirche so zum Abschluss, einfach auch, um das noch ein bisschen auch zum Ausdruck bringen, dass wir wirklich möchten füreinander gehen.
Ja.
Wirst du starten?
Gut, mache ich doch gern. Herr Jesus Christus, ich danke dir zuerst einmal für den heutigen Morgen, wo dir Begegnung hat dürfen stattfinden in deinem Namen und ich möchte dich bitten, bist du mit den vielen Menschen, die heute da sind, auch bei denen, die heute nicht haben können oder wollen kommen, dass du ihnen begegnest, dass du mit ihnen unterwegs bist, mit jedem auf seine persönliche Art und Weise, wie es jedem Einzelnen von uns entspricht. Und dort mit ihm bist, wo jeder auf seinem Weg vom Glauben Heimat findet. Und so bitte ich dich auch für die Seetalkirche, dass du ganz da bist, dass du bei den Gläubigen bist, dass du bei Matthias bist, wo dies Wort verkündigt, dass du mit all den zahlreichen Freiwilligen und Mitarbeitern bist, wo an deinem Reich bauen. Und dass wir in Freundschaft und Gemeinschaft vom Glauben dürfen unterwegs sein. Jesus Christus, segne du den Matthias, segne sein Team und segne alle Schwestern und Brüder im Glauben.
Vater im Himmel, danke dir von ganzem Herzen für den Jürgen. Danke, dass er da in Zion ist. Danke für die Geschichte. Und er schenkt dir, dass seine Geschichte, seine Biografie, seine Erfahrungen von ganz vielen Menschen auch dürfen zum Segen werden, hier in Zion. Ich möchte dir danken sagen, dass er einen guten Zugang gefunden hat bis hier im Dorf, dass er sich wohlfühlt. Ich möchte dir danken sagen, Herr, dass du ihm Kraft gibst und hilfst, auch die Kirchengemeinde aufzubauen, weiterzubauen. Danke, Jesus, dass du auch ihn und seine Familie, seine Frau, seine Kinder auch segnen und schützen tust. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass die existenzielle Erfahrung, die er aus der Landwirtschaft mitgebracht hat, dass wir Menschen wohl pflanzen und ernten, aber das Gedeihen du musst schenken, dass er das auch hier in Zion erfahren darf, dass Frucht entsteht, weil du Wachstum schenkst, weil du das Gedeihen schenkst. Herr, schenk du, dass er da in dem Sinn darf eine erfolgreiche, fruchtbare Arbeit tun. Danke von Herzen dafür. Segnest du ihn, seine Familie und die Kirchengemeinde. Amen.
Amen. Amen.
Danke vielmals, Jürgen.
Danke dir, Michael, dass ich, Matthias, ja, dass ich da bei euch dürfen, zu Gast sein durfte. Ja. Und ja, ich werde mich in irgendeiner Form dafür revanchieren. Damit musst du rechnen.
Danke.